NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages und das sind heute unsere wichtigsten Themen. Iran auf Konfrontationskurs. Die Führung in Teheran will Uran im eigenen Land anreichern. Eine vertane Chance ist das Thema unseres Kommentars zur Sicherheitskonferenz in München. Führungswechsel beim Zentralrat der Juden. Charlotte Knobloch verzichtet auf eine zweite Amtszeit. Wege aus dem Stimmungstief. Die FDP-Führung berät über ein besseres Erscheinungsbild und mehr Geschlossenheit. Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Das Bistum Hildesheim verspricht Aufklärung und lösbare Aufgabe, was die Auslosung zur EM-Qualifikation ergeben hat. Und dazu natürlich alle weiteren wichtigen Ereignisse im Sport an diesem Sonntag. Im Streit um das iranische Atomprogramm verhärten sich die Fronten. Hatte der iranische Außenminister Mottaki bei der Sicherheitskonferenz in München noch vage Kompromissbereitschaft signalisiert, bei der Frage, unter welchen Bedingungen denn das Uran im Ausland angereichert werden kann, schwenkte heute der Präsident in Teheran wieder auf einen klaren Konfrontationskurs ein. Der Westen habe neue Spielchen begonnen, so Präsident Ahmadinejad. Er wies die Atombehörde seines Landes an, mit der Produktion von hoch angereichertem Uran zu beginnen. Kilian Pfeffer.
Iran will sein Uran höher anreichern, trotz der Androhungen des Westens, neue Sanktionen zu verhängen. Präsident Ahmadinejad sagte im iranischen Fernsehen, er habe den Chef der Atombehörde Salehi damit beauftragt, auf 20% angereichertes Uran zu produzieren. Dennoch, so Ahmadinejad weiter, sei die Tür für Verhandlungen weiter offen. In der vergangenen Woche hatte Ahmadinejad noch im iranischen Fernsehen gesagt, das Land sei bereit, einen Vertrag zum Uranaustausch mit den Nuklearmächten abzuschließen. Dafür könne niedrig angereichertes Uran auch ins Ausland gebracht werden. Der Westen allerdings, so Ahmadinejad heute, habe, Zitat, ein neues Spielchen begonnen. Deswegen sei die Produktion höher angereicherten Urans angeordnet worden, um das Material in einem medizinischen Forschungsreaktor einzusetzen. Bislang reichert Iran nur schwaches Uran auf 3,5% an. Im Land wird nun spekuliert, Ahmadinejads Gegner hätten sich durchgesetzt. Der Präsident war für das Angebot, mit dem Westen zusammenzuarbeiten, teilweise scharf kritisiert worden. Im Leitartikel der wichtigsten konservativen Zeitung Kayhan hatte es geheißen, man habe 7 Jahre lang für das Uran gekämpft, das Ahmadinejad nun ohne Garantien ins Ausland liefern wolle. Es wird gemutmaßt, dass Ahmadinejad weitere Sanktionen auf jeden Fall vermeiden wollte, weil er schon jetzt innenpolitisch und wirtschaftlich unter großem Druck steht.
Der scharfe Ton aus Teheran wurde auch in München gehört, wo heute Außen- und Sicherheitspolitiker gemeinsam mit Experten über mehr globale Zusammenarbeit beraten haben. Irans Außenminister Mottaki war da schon abgereist. Der Atomstreit mit dem Iran blieb aber das beherrschende Thema. Aus München Anja Günther.
Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg zeigte sich enttäuscht. Die iranische Regierung habe auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine große Chance vertan.
Er hätte Möglichkeiten gehabt, hier der ausgestreckten Hand der internationalen Gemeinschaft entgegenzukommen. Die wurde einmal mehr weggeschlagen. Es ist ein Schauspiel, das wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben.
Guttenberg betonte erneut, nun sei der UN-Sicherheitsrat am Zuge. Es müsse über verschärfte Sanktionen gegen Iran entschieden werden. Gleichzeitig bleibt aber auch das Bemühen, geduldig zu sein und den Dialog mit Teheran fortzusetzen. US-Senator Lieberman allerdings hat dem Iran mit einem militärischen Eingreifen gedroht, sollten Sanktionen nicht greifen. Deutsche Außenexperten wie der CDU-Politiker Ruprecht Polenz vermuten, dass der Iran auf Zeit spielt.
Ich halte in der gegenwärtigen Diskussion diese Ankündigung auch eher für eine plakative Äußerung, die die Diskussion im Westen und in der Welt beeinflussen soll.
Der Atomstreit mit dem Iran wird wohl noch lange auf der politischen Agenda bleiben. Das trifft auch auf Afghanistan zu. Auf der Londoner Afghanistan-Konferenz waren die Weichen für den Einsatz am Hindukusch neu gestellt worden. Die NATO, sagte Verteidigungsminister Guttenberg in München, habe begriffen, dass Konflikte nur partnerschaftlich gelöst werden können.
Nach nicht zu bestreitenden Fehlern und nach Umsetzungsmängeln gehen wir mit Truppenaufstockung, aber eben nicht nur alleine damit, mit dem veränderten Schwerpunkt auf Ausbildung und Schutz, nach meiner Überzeugung den richtigen Weg.
Schon in diesem Jahr soll damit begonnen werden, die Sicherheitsverantwortung für einige afghanische Distrikte in die Hände der einheimischen Armee und Polizei zu legen. Dieser Prozess soll möglichst 2014 abgeschlossen sein, wünscht sich Hamid Karzai. Der afghanische Präsident war wieder einmal Gast auf der Sicherheitskonferenz und lobte Deutschland als
An old friend of Afghanistan.
Deutschland ist ein alter Freund Afghanistans, ein Land, das es gut mit uns meint. Wir sind froh, dass wir über die Probleme Afghanistans Irans reden können, aber auch über unsere Hoffnungen für die Zukunft. Ob die Regierung Karzai die ganze Unterstützung verdient, daran zweifelt nicht nur Verteidigungsminister Guttenberg ein bisschen. Karzai müsse endlich beweisen, dass er es ernst meine mit dem Kampf gegen Korruption und der Eigenverantwortung. Karzai immerhin hat die ausgestreckte Hand der internationalen Staatengemeinschaft ergriffen. Die iranische Regierung ist davon noch weit entfernt.
Aus München berichtete Anja Günther. Die Hoffnungen auf eine Annäherung im Atomstreit sind also wieder mal enttäuscht worden. Der Iran hat eine Chance vergeben, meint Andreas Flocken in seinem Kommentar.
Die Münchner Sicherheitskonferenz dient vor allem der Diskussion und dem offenen Meinungsaustausch. Beschlüsse werden auf diesem Forum nicht gefasst. Allerdings können hier durchaus wichtige Weichen gestellt werden. Im Streit um das iranische Atomprogramm ist das an diesem Wochenende geschehen. Die Fronten sind nun verhärtet. Die Chancen für eine politische Lösung haben sich erheblich verschlechtert. Denn der Iran hat eine große Chance nicht genutzt. Schließlich waren die Erwartungen der an der ISA versammelten internationalen Sicherheitsexperten groß, nachdem der iranische Außenminister überraschend seinen Besuch angekündigt hatte. Aus Teheran war zu hören, er wolle eine wichtige Botschaft überbringen. Anfang der Woche hatte Staatspräsident Ahmadinejad angekündigt, Teheran sei nun doch bereit, den Vorschlag der Atomenergiebehörde zu akzeptieren, schwach angereichertes Uran ins Ausland zu liefern, wo der Brennstoff dann auf 20% für einen iranischen Forschungsreaktor angereichert werden sollte. Mancher sprach schon von einer Wende, in dem seit mehreren Jahren andauernden Atomstreit. Der Urantausch quasi als eine vertrauensbildende Maßnahme. Die iranische Führung hätte unter Beweis stellen können, dass sie wirklich an Kooperation interessiert ist. Doch der Auftritt von Außenminister Mottaki war eine einzige Enttäuschung. Statt der erwarteten Klarheit und positiven Signalen warf der Diplomat Nebelkerzen. An den Urantausch wurden plötzlich Bedingungen geknüpft. Selbst dem Iran wohlgesonnene Vertreter mussten den Eindruck gewinnen, Teheran spiele auf Zeit. Man sei eigentlich gar nicht an einem Urantausch interessiert. Die heutige Meldung, der iranische Staatspräsident habe angeordnet, das Land werde nun auf 20% angereichertes Uran selbst produzieren, hat die Skeptiker dann nur noch bestätigt. Die Stimmen, die nun ein hartes Vorgehen fordern, sind lauter geworden. Was auch immer das Ziel der Mission des iranischen Außenministers in München gewesen sein mag, der Auftritt an der ISA war ein Fehlschlag. Sollte Teheran die Absicht gehabt haben, die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat zu spalten, um weitere Sanktionen abzuwenden, so ging diese Rechnung nicht auf. Mit seinen blumigen Aussagen konnte Mottaki China und Russland jedenfalls nicht beeindrucken. Im Gegenteil, die Befürworter von Sanktionen haben nach dem missratenen Auftritt und der jüngsten Ankündigung aus Teheran nun erst recht Auftrieb bekommen. Die iranische Führung hat nicht nur eine Chance verpasst, sie hat ein diplomatisches Waterloo erlitten. Für die in München anwesende US-Delegation ist inzwischen klar, der Dialog mit Teheran macht keinen Sinn mehr. Harte Sanktionen werden jetzt gefordert. Und für den Fall, dass diese zu nichts führen, drohte der einflussreiche US-Senator Lieberman schon einmal mit Militärschlägen. Das sind wirklich keine guten Aussichten. Es droht eine gefährliche Eskalation. Es wäre vielleicht besser gewesen, der iranische Außenminister wäre erst gar nicht nach München gekommen. Der Westen hat jetzt wieder ein Feindbild. Die Chancen für eine diplomatische Lösung des Atomstreits haben sich jedenfalls seit diesem Wochenende erheblich verschlechtert.
Andreas Flocken kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Der Zentralrat der Juden steht vor einem Führungswechsel und damit wohl auch vor einer historischen Zäsur. Wenn im November die Amtszeit von Charlotte Knobloch ausläuft, will sie nicht erneut als Vorsitzende antreten. Der Zentralrat wird dann aller Voraussicht nach zum ersten Mal von einer Person geführt, die den Holocaust nicht mehr selbst miterlebt hat. Knobloch war in den letzten Wochen in die Kritik geraten. Heute bei einer Sitzung in Frankfurt erklärte sie ihren Verzicht auf eine weitere Kandidatur. Aus Frankfurt berichtet Silja Tietz.
Die Erklärung Charlotte Knoblochs wurde mit großer Spannung erwartet. Seit Tagen hatte die Präsidentin des Zentralrats der Juden im Mittelpunkt einer vor allem in der Presse geführten Diskussion gestanden. Da wurde spekuliert, ob sie noch vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit im November zurücktreten würde. Möglicherweise schon an diesem Wochenende. Doch bei der Sitzung in Frankfurt ließ sie sich Zeit. Erst nach Stunden trat sie kurz vor die Presse.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Tut mir leid, Sie haben so lange warten müssen. Aber ich meine, wir haben noch andere Themen auf unserer Agenda. Und das, auf was Sie warten, werde ich Ihnen jetzt zur Kenntnis geben.
Dann verlas Charlotte Knobloch eine kurze Erklärung.
Das Direktorium und Präsidium des Zentralrats der Juden in Deutschland sprechen mir das volle und uneingeschränkte Vertrauen aus. Es herrscht Übereinstimmung. dass ich mein Amt bis zum Ende der Wahlperiode ausüben werde. Ich habe beiden Gremien gegenüber erklärt, dass ich für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung stehen werde.
Während dieser Erklärung standen Charlotte Knobloch, die Vizepräsidenten des Zentralrats, Dieter Graumann und Salomon Korn, demonstrativ zur Seite. In den Presseberichten der vergangenen Tage war immer wieder von Meinungsverschiedenheiten im Präsidium die Rede gewesen. Nun diese Erklärung, obwohl Charlotte Knobloch gerade noch in einem Zeitungsinterview erklärt hatte, dass ihr Amt sie glücklich mache.
Mit Respekt und Anerkennung haben die beiden Gremien zur Kenntnis genommen, dass ich bewusst einen Generationswechsel herbeiführen will, den ich aktiv unterstütze und begleiten werde.
Zu möglichen Amtsnachfolgern wollte sich bei der Sitzung in Frankfurt niemand äußern. Als Favorit gilt Vizepräsident Dieter Graumann, ein Unternehmer aus Frankfurt. Der 59 Jahre alte Graumann wäre der erste Präsident des Zentralrats, der nach dem Krieg geboren wurde und die Nazizeit nicht selbst erlebt hat. Charlotte Knobloch ist seit dem Tode Paul Spiegels im Jahr 2006 Präsidentin des Zentralrats.
Aus Frankfurt berichtete Silja Tietz. Nein, von Krisentreffen könne keine Rede sein. Das betonen FDP-Politiker immer wieder. Aber dass es bei der Sondersitzung von führenden Liberalen heute Abend in Berlin auch um handfeste Probleme geht, wird wohl kaum jemand bestreiten. Die FDP hat in den ersten 100 Tagen schwarz-gelber Koalition rapide an Ansehen verloren. Die Umfragewerte haben sich fast halbiert. Und das, wo doch eine äußerst wichtige Wahl bevorsteht, die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Wie kann das Erscheinungsbild der Liberalen verbessert werden? Wie geht es weiter in der Steuerpolitik und in der Gesundheitsreform? Das sind also die Themen in gut einer Stunde beim Treffen von Präsidium und Fraktionsvorstand. Michael Weidemann berichtet.
Der Parteichef mahnt seine Mitstreiter, sich nicht beirren zu lassen. Wenn wir den Kurs halten und Gegenwind aushalten, dann werden wir von den Bürgern belohnt werden, gibt Guido Westerwelle in einem Spiegel-Interview die Richtung für die abendliche Krisensitzung vor. Gemeint hat er mit diesen Worten wohl vor allem seinen nordrhein-westfälischen Stellvertreter Andreas Pinkwart, der angesichts der schlechten FDP-Umfragewerte 3 Monate vor der Landtagswahl an Rhein und Ruhr die Mehrwertsteuersenkung für Hotels und damit die Parteilinie in der Finanzpolitik insgesamt in Frage gestellt hat. Hinter verschlossenen Türen will Westerwelle den Versuch unternehmen, Pinkwart und andere Kritiker einzunorden. Nach außen dagegen schießen sich die Liberalen auf den kleinsten Koalitionspartner ein. Die CSU müsse sich mehr an den fairen Umgangsformen ihrer Schwesterpartei CDU orientieren, poltert Westerwelle. Auf NDR Info legt der FDP-Fraktionschef im schleswig-holsteinischen Landtag, Wolfgang Kubicki, nach.
Wir machen die CSU nicht verantwortlich für das durchaus verbesserungswürdige Erscheinungsbild der Koalition. Aber es ist merkwürdig, wenn die CSU Sachen, die in der Koalitionsvereinbarung gemeinsam vereinbart worden sind, hinterher als Nonsens bezeichnet. Ich denke, dass auch die Union in Bayern begreifen muss, dass sie ihre dortige Kampfstärke nicht zurückerhält durch Profilierung innerhalb der Koalition, sondern durch Profilierung der Koalition. Und ich bin sicher, dass die Koalitionspartner ab der nächsten Woche verstanden haben werden, worauf es ankommt.
Im Moment aber warne noch jeder jeden vor allem. Das sei keine vernünftige Politik, die Vertrauen schafft, ergänzt Kubicki. Andere führende Liberale räumen allerdings auch innerparteiliche Fehler ein. Der erhoffte Richtungswechsel sei nicht für jeden in der Bevölkerung spürbar, gesteht FDP-Generalsekretär Christian Lindner. Die Menschen warteten ungeduldig auf Veränderungen. Für große Reformen, etwa im Gesundheitswesen, brauche die Regierung aber einfach mehr Zeit, meint Lindner in der Welt am Sonntag. Oppositionspolitiker sehen die FDP dagegen bereits in einer Existenzkrise. Die Liberalen hätten nach ihrer missglückten Bauchlandung in der Regierung allen Grund, nervös zu sein, meint Grünen-Chef Cem Özdemir. Ein vorzeitiges Ende der schwarz-gelben Koalition werde es dennoch nicht geben, sagt die SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles voraus. Die Koalition mag noch so stark schlingern, aber die Macht schweißt zusammen. Die werden bis 2013 chaotisieren, so Nahles in der Tageszeitung Die Welt.
Die Jobcenter müssen reformiert werden. Das steht fest, seit das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Mischverwaltung aus Kommunen und Arbeitsagenturen gerügt hat. Aber wie kann man erreichen, dass die Langzeitarbeitslosen auch künftig aus einer Hand betreut werden? Darüber wird gestritten, und zwar mit großer Heftigkeit auch innerhalb der Union. Eine Grundgesetzänderung fordert unter anderem Hessens Ministerpräsident Roland Koch. der damit Arbeitsministerin Ursula von der Leyen gehörig in die Parade fuhr. Heute Abend nun trifft von der Leyen die Ministerpräsidenten der unionsregierten Länder, um die Probleme, wenn möglich, auszuräumen. Aus Berlin Anita Fünffinger.
Alle 11 wollen sie kommen, sagt das Bundesarbeitsministerium, auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Rüttgers, über den es auch schon hieß, er lasse sich von seinem Landessozialminister Laumann vertreten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rüttgers hat noch keine klare Haltung erkennen lassen. Findet er den Entwurf von Arbeitsministerin von der Leyen gut oder schließt er sich den meisten seiner Kollegen an, allen voran dem hessischen Ministerpräsidenten Koch? Roland Koch hatte zuerst laut und öffentlich gegen von der Leyens Entwurf getrommelt. Horst Seehofer aus Bayern hatte sich unmittelbar angeschlossen. Und auch Thüringens Ministerpräsidentin Lieberknecht kann sich im Moment nichts anderes vorstellen, als das Grundgesetz zu ändern. Dem MDR sagte sie, möglichst solle in der Praxis alles so bleiben, wie es ist. Das habe in Thüringen sogar das Landesparlament so beschlossen.
Wir haben in Thüringen unter anderem auch einen ganz klaren Landtagsbeschluss, der besagt, die Leistungen sollen weiter aus einer Hand erfolgen. Und das werden wir auch deutlich machen, auf welchem Weg das möglich ist. Darüber müssen wir sicher noch intensiv diskutieren. Aber das Ziel, was wir anstreben, ist klar. Es handelt sich um einen und denselben Betroffenen, Hilfesuchenden, und er soll weiter die Möglichkeit haben, Hilfe aus einer Hand zu bekommen.
Die Länder wehren sich dagegen, dass die Betreuung der Langzeitarbeitslosen wieder auseinandergerissen werden soll. Wobei von der Leyen verspricht, für die Betroffenen werde sich nicht viel ändern. Viele Kommunen aber sagen voraus, das werde eine Menge Arbeit kosten, die Verwaltung wieder umzustellen, von den tatsächlichen Kosten ganz zu schweigen. Bislang arbeiten Kommunen und Arbeitsagenturen zusammen. Laut Bundesverfassungsgericht ist diese Mischverwaltung aber nicht erlaubt. Alles könnte soweit laufen, wenn die Bundesregierung eine Verfassungsänderung auf den Weg bringt. Schon einmal gab es dazu einen Vorschlag, den die Bundestagsfraktion der Union aber kurzfristig doch ablehnte. Jetzt wollen die Unionsministerpräsidenten diese Idee wieder aufleben lassen und haben dafür sogar auch die Unterstützung der SPD. Aber genau diesem Angebot mag die Arbeitsministerin noch keinen Glauben schenken. Ihre Rede seit Wochen, einen gemeinsamen Text werde man mit den Sozialdemokraten nicht zustande bringen.
Immer mehr Fälle werden bekannt im Skandal um den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche. Nach Spiegelrecherchen sind in den vergangenen 15 Jahren über 90 Kleriker und Laien unter Missbrauchsverdacht geraten. Bis zum Wochenende meldeten sich mindestens 30 Opfer, die früher Schüler am Berliner Canisius-Kolleg waren. Betroffen von diesem Skandal ist auch das Bistum Hildesheim, das den größten Teil Niedersachsens ausmacht. Dort hat sich heute Bischof Norbert Trelle an die Öffentlichkeit und an die Gläubigen gewandt. In einer Erklärung, die in allen Kirchen des Bistums verlesen wurde, versprach Trelle Aufklärung. Und die katholische Kirche in Hannover zeigte sich selbstkritisch und prangerte die Vertuschungsmentalität an. Aus Hannover Sascha Zimmermann.
Es ist ein ganz deutliches Schuldeingeständnis der katholischen Kirche in Hannover. Aus der St. Clemens-Gemeinde machte Propst Martin Tenge nicht nur die Täter verantwortlich für die Missbrauchsfälle.
Die ganze Institution hat Mitschuld, indem sie nämlich für eine Mentalität sorgt, komm, bitte nicht drüber reden. Irgendwie müssen wir das Ganze doch unterm Deckel halten und wir wollen es ja auch nicht dramatisieren. Es ist aber ein Drama und es muss dramatisiert werden, sonst fällt es nicht in unsere Herzen rein.
Tenge trifft den Ton. Deutliche Worte für einen Skandal, den die katholische Kirche so noch nicht hatte. Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel schreibt, standen fast 100 Mitarbeiter der katholischen Kirche in den letzten 15 Jahren unter Missbrauchsverdacht. Aktuell sind 10 Kirchenmitarbeiter im Visier der Ermittlungen.
Wir sagen es manchmal so leicht, die Zeit heilt alle Wunden. In dem Fall definitiv nicht. Diese Wunden bleiben. Und wenn das noch von einem katholischen Priester aus passiert, der eine Institution vertritt, die so hohe Moralvorstellungen hat, dann ist das ein Bruch im Leben, der nicht wieder gut zu machen ist.
Die Besucher seines Sonntagsgottesdienstes sind Propst Tenge dankbar dafür, dass er in seiner Predigt kein Blatt vor den Mund genommen hat.
Das fand ich sehr deutliche Worte, die er da gebracht hat. Und insofern muss ich sagen, finde ich, hat er da angemessen drauf reagiert.
Ich finde es schier entsetzlich, wenn ich das mal so sagen darf.
Ich glaube, dass innerhalb der Kirche mal Informationen erstmal weitergegeben werden müssten, dass man entsprechend reagieren kann. Dieses unter den Tisch kehren, das ist eine Situation, die sehr unbefriedigend ist.
Länger bekannt, aber nicht weiter verfolgt, sind auch Fälle im Bistum Hildesheim. Der Vorgänger des Bischofs Trelle, Hohmeier, wurde von Eltern zweimal über Fälle sexueller Belästigung informiert. Unternommen wurde aber nichts. In allen Gemeinden des Bistums wurde heute ein Brief von Trelle vorgelesen, in dem er Scham und Empörung ausdrückt. Das Bistum rief mögliche weitere Opfer auf, sich zu melden, sagt der Sprecher der katholischen Kirche Hannovers, Edmund Deppe.
Also es kann sein, dass es wirklich eine kleine Zahl von Übergriffen gewesen ist. Aber klar, es kann natürlich die Spitze eines Eisbergs gewesen sein, dass noch ein paar Fälle nachkommen. Dieser Aufruf ist jetzt sehr, sehr wichtig gewesen, dass sich Opfer melden sollen oder jemand, der etwas von solchen Taten mitbekommen hat. Und dass man dann halt ganz gezielt helfen kann. Ich glaube, einen solchen Aufruf in dieser Klarheit hat es in der Kirche hier in Deutschland noch nicht gegeben.
Ende des Monats will die Deutsche Bischofskonferenz über Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal beraten und überlegen, wie Präventionsmaßnahmen aussehen können.
Aus Hannover berichtete Sascha Sommer im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. 5 Jahre ist es her, dass die sogenannte Orangene Revolution die Ukraine umkrempelte. Doch die Hoffnungen von damals auf mehr Demokratie und mehr Wohlstand sind bitter enttäuscht worden. Der Anführer der Revolution, Präsident Juschtschenko, gilt als gescheitert. Heute bestimmen die Ukrainer einen neuen Präsidenten. Sie entscheiden in einer Stichwahl zwischen dem pro-russischen Oppositionsführer Janukowitsch und der eher pro-westlichen Ministerpräsidentin Timoschenko. Aus Kiew, Stefan Lack.
Begleitet von einem Riesenaufgebot der Presse gab Oppositionsführer Janukowitsch am Vormittag seine Stimme in Kiew ab. Dabei gab er sich siegessicher, wirkte aber wie so oft etwas wortkarg. Ich glaube, wir haben genug gewählt und vollziehen heute den ersten Schritt zur Bewältigung der Krise. Dieser Schritt wird überzeugend sein. Zuvor hatte ihm eine Gruppe junger Frauen durch ein kurzes Happening die Show gestohlen. Bei Temperaturen von minus 10 Grad hatten die Aktivistinnen der Femen-Gruppe mit nacktem Oberkörper vor seinem Wahllokal für den Erhalt der Demokratie demonstriert. Sie riefen: Schluss mit der Vergewaltigung unserer Demokratie, sagten aber im Anschluss, die Aktion habe sich nicht speziell gegen Janukowitsch gerichtet. Die Stimmung zwischen ihm und seiner Kontrahentin, Premierministerin Timoschenko, war zuletzt äußerst gereizt. Grund dafür war ein umstrittenes Wahlgesetz, das erst kurz zuvor verabschiedet worden war. Timoschenko hatte ihm daraufhin vorgeworfen, er wolle die Wahlen fälschen. Heute Morgen gab sie sich jedoch entspannt, als sie in Dnipropetrovsk zur Stimmabgabe ging. Im Anschluss wurde ihr dort ein Strauß weißer Rosen überreicht. Timoschenko zeigte sich in Festtagslaune. Ich gratuliere allen zum Fest der Demokratie, bei dem die Menschen ihren Willen frei bekunden können und eine glückliche Zukunft für ihr Land aufbauen. Ich habe für eine neue Ukraine gestimmt, für eine glückliche, wohlhabende und schöne Ukraine, für einen europäischen Staat. Damit hatte sie in den Grundzügen ihr Wahlprogramm noch einmal zusammengefasst. Doch viele Ukrainer wollen wirkliche Taten statt schöner Worte. Hart getroffen von der Wirtschaftskrise und unter dem Eindruck einer Regierung im Dauerstreit sind viele enttäuscht. Die ehemaligen Hoffnungsträger der Orangenen Revolution, Juschenko und Timoschenko, haben viel Kredit verspielt. Der noch amtierende Präsident Juschenko wurde bereits im ersten Wahlgang abgewählt. Er erhielt nur knapp 5% der Stimmen. Heute versuchte er, sich als fairer Verlierer zu zeigen, was ihm offensichtlich schwer fiel. Die Aufgabe Nummer 1 ist heute, dass die Ukrainer unter Beweis stellen, dass sie demokratisch die Macht übergeben können. Auch wenn sie sich für ihre Wahl schämen werden, das ist aber die Demokratie. Die Wahlbeteiligung lag um 15 Uhr Ortszeit bei 46%. Allerdings lässt sich schon jetzt der Trend erkennen, dass im Osten des Landes, wo Janukowitsch seine Stammwähler hat, wesentlich mehr Menschen zur Wahl gingen. Möglicherweise ein entscheidender Vorteil für den Oppositionsführer. Indessen kündigte Timoschenkos Wahlstab an, gegen die Wahl vor Gericht Beschwerde einzulegen. In zahlreichen Wahlkommissionen, die die Auszählung der Stimmen vornehmen, hätte man ihre Vertreter ausgeschlossen, ohne Ersatzleute zuzulassen. Die Wahllokale sind noch bis 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit geöffnet. Kurz darauf werden erste Prognosen veröffentlicht. Ergebnisse werden aber erst für den Montag erwartet.
Im eisigen Meer der Antarktis wird ein Streit ausgetragen, der längst nicht immer an die Öffentlichkeit dringt. Japanische Walfänger auf der einen Seite und Tierschützer auf der anderen liefern sich dort immer wieder Scharmützel, zeitweise auch mit ziemlich harten Bandagen. Jetzt sind offenbar wieder Schiffe zusammengestoßen. Eine Walschützerorganisation beschuldigt die Japaner, ein Loch in ihr Schiff gerammt zu haben. Bernd Muschborowska.
Nach einer erneuten Kollision zwischen Tierschützern und japanischen Walfängern im Südpazifik haben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld an dem Vorfall gegeben. Nach Angaben der Organisation Sea Shepherd, die mit ihren Booten versucht, die Walfänger von ihrem Vorhaben abzuhalten, hat ein japanisches Harpunenschiff die Bob Barker gerammt und ein Loch in das Boot oberhalb der Wasserlinie gerissen. Die japanischen Walfänger wiederum veröffentlichten ein Video, auf dem zu sehen ist, wie die Steve Irwin, das Hauptboot der Tierschützer, ein Walfangschiff rammt und wie die Aktivisten der Tierschutzorganisation versuchen, Ausrüstungsteile des Walfängers zu beschädigen. Anfang Januar war es schon einmal zu einer Kollision in den Gewässern der Antarktis gekommen. Ein japanischer Walfänger hatte ein Boot der Sea Shepherd gerammt und dabei den gesamten Bug des Hightech-Schnellbootes aus Fiberglas weggerissen. Die Adigil war nach der Kollision gesunken. Seit Jahren versuchen die Tierschützer, die japanischen Walfänger zu stoppen. Scharmützel mit Stinkbomben, Lärmpistolen oder Seilen zur Blockade von Schiffsschrauben sind dabei an der Tagesordnung. Australien und Neuseeland, die Gewässer in diesem Teil der Antarktis kontrollieren, haben sowohl Japan als auch die Tierschützer zur Zurückhaltung aufgefordert.
Soweit der Bericht von Bernd Muschborowska und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Und da geht es natürlich auch wieder um Jogi Löw und den Streit zwischen DFB und Bundestrainer. Die Einzelheiten hat Dominik Lauck im Studio. Ja,
Der Bundestrainer Joachim Löw ging heute in Warschau keinem Mikrofon aus dem Weg. Dort verfolgten die DFB-Streithähne von Präsident Zwanziger bis Manager Bierhoff die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur Europameisterschaft 2012. Ein Krisengespräch zwischen Löw und Zwanziger am Rande der Veranstaltung blieb ohne Annäherung. Kein Wunder, dass der Streit die Auslosung in den Schatten stellte, wie Kai Hoffmann berichtet.
Die Auslosungsprozedur war kurz und schmerzlos. Die Stimmung im DFB-Lager bleibt gedämpft bis explosiv. Aserbaidschan, Kasachstan, die Türkei, Belgien und Österreich, wenigstens mit den Gegnern, die der deutschen Mannschaft in der EM-Qualifikation gegenüberstehen werden, konnte der Bundestrainer zufrieden sein. Die Gruppe kann getrost als Deutsche bezeichnet werden.
Alle Trainer sprechen Deutsch. Berti Vogt, Bernd Storck, ja. Didi Constantini, österreichischer Trainer. Ja. Also wir haben jetzt aber mal eine Gruppe, die sportlich für uns lösbar ist. Das müssen wir natürlich auch schaffen, zur EM zu kommen.
Ob Joachim Löw im September allerdings noch die Verantwortung tragen wird, kann höchstens der Astrologe des Vertrauens voraussagen. Im Vertragsstreit zwischen dem 50-Jährigen und Teammanager Oliver Bierhoff auf der einen und DFB-Präsident Theo Zwanziger auf der anderen Seite bleiben die Fronten verhärtet.
Ich halte das für eine völlig normale Situation, wie sie jetzt entstanden ist, dass manche Trainer, unter anderem ich, jetzt in ein Turnier gehe und weiß, dass der Vertrag auch ausläuft. Das soll uns aber nicht daran hindern, unsere Arbeit jetzt zu tun für die Zeit danach, wie jetzt bei dieser Auslosung, falls es eben auch das erfordert.
Zurzeit aber schmoren die Akteure scheinbar im Fegefeuer der Eitelkeiten, während Joachim Löw das Verhältnis zu seinem Präsidenten für geklärt hält.
Ich denke, wir haben das auch bereinigt und geklärt, was so irgendwo da im Raum stand.
Wirkte Dr. Theo Zwanziger auf einem Empfang im Vorfeld der Zeremonie in Warschau immer noch stark verärgert. Offiziell in die Mikrofone sprechen wollte er nicht, seine Miene und Körpersprache verrieten aber, wie sehr es in ihm brodelt. Dass die EM-Qualifikation mit Duellen gegen Österreich und die Türkei durchaus Brisanz hat, scheint im Moment kaum jemanden zu interessieren. Zu sehr sind die Verantwortlichen des DFB in diesen Tagen mit sich selbst beschäftigt.
Fußball gespielt wurde heute auch. In der ersten Bundesliga unterlag Borussia Mönchengladbach beim FSV Mainz mit 0:1, ausgerechnet durch den früheren Gladbacher Bo Svensson, der mit einem Abstauber kurz vor der Pause das Tor des Tages erzielte. Eine unglückliche Niederlage fand Trainer Michael Fronzek.
Ich denke, dass wir heute die bessere Mannschaft waren und eigentlich hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber wir haben 6-7 wirklich hochkarätige Chancen rausgespielt. Der Ball wollte nicht rein und nun Mainz hat diese eine Unaufmerksamkeit genutzt und deshalb gewonnen. Und das heißt für uns Mund abwischen nach einer guten Leistung, aber am Ende kannst du dir nichts dafür kaufen.
In der zweiten Sonntagspartie zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt steht es nach 68 Minuten 2:2. Die Tore für den BVB erzielten Hummels und Barrios. Die Dortmunder würden schon bei einem Unentschieden den HSV von Platz 4 verdrängen. Die Tabelle wird weiterhin angeführt von Leverkusen vor den punktgleichen Bayern. Dritter ist Schalke. Gladbach bleibt nach der Niederlage 13. Drei Spiele gab es in der zweiten Liga. Fortuna Düsseldorf besiegte Duisburg 2:0, der FSV Frankfurt und Alemannia Aachen trennten sich 1:1 und der erste FC Kaiserslautern eroberte durch ein 3:0 gegen Paderborn die Tabellenführung zurück. Noch kurz zum Handball, das Final Four um den DHB-Pokal findet erstmals seit 7 Jahren ohne den THW Kiel statt, denn der VfL Gummersbach besiegte den Titelverteidiger mit 35:28.
Soweit Dominik Lauk mit allem Wichtigen vom Sport und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen im Internet unter den Adressen ndrinfo.de und wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.